Ich freue mich heute auf einen Gast, den ich schon sehr gut kenne, und zwar von einem gemeinsamen ganzheitlichen Transformationsweg, der schon vor einigen Jahren begonnen hat, mittlerweile alle Bereiche und Ebenen des Unternehmens durchdringt und vor allem konsequent auf Werten basiert. Mit meinem Unternehmen Martin Kaczynski begleite ich die SAH, ein sehr großer Stiftungskonzern mit den Bereichen Bildung und Gesundheit, nun schon seit mehreren Jahren mit Strategie, Design und Transformationsberatung. Ein großer Meilenstein war der SAH Brand Day Ende 2020, der mit der geschärften Identität aus Vision, Mission und Werten und das neue Erscheinungsbild über 16.000 Mitarbeitenden vorgestellt wurde. Seitdem aktivieren wir gemeinsam die Marke in unterschiedlichen Formaten über die gesamte Organisation hinweg und erzeugen damit Wertschöpfung, die aus Werten schöpft. Ich begrüße heute die Leiterin des Geschäftsbereichs strategischer Markenführung und Innovationsmanagement der SAH. Herzlich willkommen, Simone Kuhn.
Hallo.
Schön, dass
Hallo.
Du da bist.
Ja, vielen Dank, Peter, dass wir heute über das sehr, sehr spannende Thema sprechen dürfen.
Ja, wunderbar. Und was so schön ist, die Zuschauer werden es jetzt gleich hören. Wir kennen uns schon viele Jahre, darum sind wir auch beim Du. Ich darf zu dir Du sagen, also Simone. Und ja. Wir haben uns über viele, viele Jahre jetzt kennengelernt. Wie lange machen wir das denn schon, Simone?
Wir machen diesen Weg schon fast 6 Jahre jetzt zusammen.
Wow.
Das ist eine lange Zeit. Wir haben, es findet jetzt im 4. Jahr der Transformation und die 2 Jahre Vorbereitung, also sind es nahezu im Oktober, werden es jetzt 6 Jahre.
6 Jahre. Wir werden gleich unsere Zuhörer mitnehmen, warum so ein Weg eigentlich auch so eine Wegstrecke braucht. Und ich meine, wenn man das so hört, 6 Jahre, was machen die denn da? Wir werden Sie gleich einladen, Teil des Weges zu sein. Aber wir starten vielleicht erstmal bei dir. Wer bist du, Simone, und warum bist du an der Stelle, wo du heute tätig bist?
Ja, also mein Name ist Simone Kuhn. Ich bin bei der SAH. Die SAH ist ein Gesundheits- und Bildungsdienstleister. Ich mit Sitz in Heidelberg, mit über 17.000 Mitarbeitenden, mit über 60 Unternehmen bundesweit, aber auch im Ausland. Und die SAH hat eine Einzigartigkeit, die ich so bisher in keinem Unternehmen kennengelernt habe, denn sie darf die 2 wichtigsten Branchen bedienen, die aus meiner Sicht für einen Menschen von großer Bedeutung sind, das heißt Bildung und Gesundheit. Das heißt, wir haben Angebote im Bildungsbereich von der Kita bis zur privaten Universität, auch über die Weiterbildung, über Grundschulen, Gymnasien, Fachschulen, Berufsfachschulen, Hochschulen, alles. Und wir haben auf der anderen Seite die große Gesundheitssparte von der Geburt letztendlich über große Kliniken, Fachkliniken bis zum Thema Hospiz. Und das sind 2 so emotionale Bereiche, in denen man so, so viel bewegen kann. Und ich das große Glück habe, in solchen Bereichen arbeiten zu dürfen und, sage ich mal, eine große Leidenschaft für diese 2 Themen einbringen zu dürfen. Und das ist, glaube ich, schon eine erste Voraussetzung, um so einen Weg gehen zu können. Man sollte eine große Begeisterung, sag ich mal, für den Bereich haben, für die Produkte oder für die Branche haben, aber auch ein mindestens so großes Paket an Leidenschaft überhaupt für das Thema Marke und Transformation mitbringen.
Was ist mit dem Menschen? Interessiert dich der Mensch auch? Also du liebst ja an der Stelle die Branchen, du hast sozusagen sowohl für den Bildungsbereich sehr, sehr viele Expertise und vor allem Eindrücke auch sammeln können. Und auf der anderen Seite weiß ich von dir, dass dir die Gesundheit auch ganz besonders nahe liegt. Also sprich, dich interessiert der Mensch. Wie kam das, dass du früher schon auch sehr stark über das Thema Gesundheit nachgedacht hast oder den Menschen helfen und begleiten zu können? Und wie kommt das jetzt und wie kannst du das jetzt auch einbringen, jetzt gerade in deinen Bereich, den du führst?
Also ich habe in der Tat schon immer mich sehr für die Gesundheit interessiert und ich stand nach meinem Abitur an der großen Frage, studiere ich Medizin oder studiere ich das, was ich gemacht habe, sprich internationale Wirtschaftswissenschaften. Und ich habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und ich war sehr, sehr beseelt von der Medizin. Und ich war fest davon überzeugt, dass es mein Weg ist. Aber mein damaliger Mentor und Professor hat mir es eigentlich ausgeredet, weil, glaube ich, mein Herz für die Menschen zu groß war. Das heißt, ich konnte zu diesem Zeitpunkt mit 18 nicht so gut trennen zwischen der medizinischen Behandlung und dem Leid, das dem Patienten wieder zugefügt werden muss oder in welchem Schicksalssituation sich der jeweilige Patient befindet. Und man damals gesagt hat, es ist vielleicht nicht so gut, wenn man schon so früh die ganzen, sage ich mal, Probleme mit nach Hause nimmt. Und naja, ich hatte natürlich noch die Möglichkeit, diesen internationalen Studiengang zu machen. Und damals haben sich alle Grenzen geöffnet mit Europa. Und dann habe ich gedacht, das ist doch wunderbar. Dann werde ich doch das andere machen. Und irgendwann werde ich schon wieder zur Medizin zurückkehren. Und das war auch so. Also die Medizin hat mich nie losgelassen. Ich habe mich dabei ertappt, immer mehr medizinische Themen zu recherchieren, zu lesen in Magazinen, online, habe Seminare besucht. Und als ich das dann von SAH gelesen habe, es war ein Zufall. Also ich habe nicht gesucht nach einer neuen Stelle, sondern ist mir ganz, ganz plötzlich beim Samstagmorgen beim traditionellen Zeitungslesen, heute wird man es ja alles online machen, begegnet. Und dann habe ich gedacht, das ruft nach mir. Und ich habe mich beworben, ich hatte das Gespräch. Und derzeit bin ich bei der SAH.
Wow. Und so ist es immer schön, dass man sieht eigentlich, wie man dann berufen wird zu so einer Rolle, zu so einer Aufgabe. Und wie du dann eben gerade auch durch das, dass du dein Herz bei der Medizin, aber auch bei der Bildung hattest, dass du das jetzt gerade in dieser Rolle, in dieser Aufgabe, die du hast, auch einfach wahnsinnig gut einbringen kannst. Kannst du mal erzählen, was genau deine Aufgabe ist und wann du angefangen hast, bei der SAH tätig zu werden?
Also es werden in diesem Jahr, werden es genau 18 Jahre, bei der ich schon bei der SAH bin. Und ich habe zunächst angefangen in dem Bereich Gesundheit. Also die Stelle war ausgeschrieben als Leitung Marketing für die SAH Kliniken. Und dort war ich genau ein Jahr, bis dann der Ruf vom Vorstand kam, der gesagt hat, Frau Kuhn, ich brauche Sie hier bei mir im Executive Board, im Bereich Vorstand. Und so bin ich sozusagen in die Holding gewechselt. Und ja, und so kam es eben auch, dass dann der Bildungsbereich dazu kam. Und was ist meine Aufgabe? Ich bin dafür zuständig zu schauen, wie können wir Unternehmen strategisch am Markt positionieren? Was sind die Besonderheiten? Wie unterscheiden wir uns vom Markt? Wie entwickeln sich Märkte? Wie müssen wir unsere Studiengänge danach ausrichten? Wie ist die Kommunikation in die Märkte rein? Was können wir ändern im Gesundheitsbereich? Wir wissen alle jetzt zum Beispiel, wenn das Thema Gesundheitsreform vor der Tür steht, zu erarbeiten, was bedeutet das für unsere Kliniken? Wie müssen wir uns neu ausrichten? Aber auch, wie müssen wir Menschen dahin auf den Weg mitnehmen, wenn es Neuerungen gibt, wenn es Veränderungen gibt? Und all diese Dinge gehören eigentlich zu meinem Verantwortungsbereich.
Jetzt arbeiten wir so ungefähr seit 6 Jahren zusammen. Und wenn du nochmal diese Phasen beschreibst von der SAH und was der letzte Schritt, vielleicht auch der gemeinsame Schritt war, zur ganzheitlichen Transformation, was war damals die Aufgabe, vor welcher Aufgabe standest du, als ihr habt ja viele Unternehmen, auch viele Unternehmen dazugekauft, viele Unternehmen integriert, die haben ja davor einen anderen Namen getragen. Erzähl doch mal über deine Aufgabenstellung und wie es dann dazu kam, dass wir diesen Weg gemeinsam angetreten sind?
Also die SAH war und ist schon immer auf Expansionskurs. Und das heißt, mit zunehmendem Wachstum bestand einfach die Gefahr, dass die einzelnen Unternehmen sozusagen in kleine Fragmente zerfallen. Warum? Weil bisher jedes Unternehmen sich mit einem eigenen Namen und in Eigenregie vermarktet hat. Das heißt, es gab ganz viel SAH draußen am Markt, aber es gab kein Gesamtbild der SAH. Ich habe immer gesagt, wenn ich mich jetzt hier auf den Marktplatz stellen würde und es müsste jemand erklären in 2 Sätzen, wer die SAH ist, würde das niemand gelingen, weil es einfach zu heterogen war. Jeder hat einen eigenen Namen, ein anderes Erscheinungsbild, also eine extrem hohe Diversität, auch im Visuellen. Und da war eben die Aufgabe vom Vorstand, wie gesagt haben, das kann so nicht weitergehen. Wir brauchen eine stabile Basis. Wenn wir wachsen wollen, brauchen wir was, was Orientierung gibt, was zusammenhält, was eine ganz klare Richtung vorgibt. Weil beim Thema Wachstum kann man auch viel falsch machen. Man kann sich zerflettern, man kann vielleicht falsche Wege einschlagen. Und deswegen war unsere Aufgabe zu sagen, wir machen einen, also wir haben es am Anfang gar nicht Markenprozess genannt, sondern wir haben gesagt, wir brauchen einen Werteprozess. Wir müssen ganz klar gucken, wer sind wir und wohin wollen wir. Und als wir gestartet sind, war ganz klar, dass wir gesagt haben, wir starten mit der Carte Blanche. Das heißt, wir haben alles in Frage gestellt. Den Namen SRH, der Sitz des Headquarters. Sind die Bereiche Bildung, Gesundheit die richtigen? Was ist das Thema Ausland? Auch Thema Sprache. Wollen wir künftig nur Englisch sprechen? Wollen wir Deutsch beibehalten? Was machen wir mit der Vergangenheit, wo wir herkommen? All diese Geschichten sind da reingeflossen in diesen Prozess. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir werden uns viel Zeit nehmen. Wir werden uns jede Zeit der Welt nehmen, um diesen wertvollen Prozess aufzubereiten. Weil meiner Ansicht nach hat man in so einer Entwicklung, einem Unternehmen, glaube ich, nur einmal die Chance, so einen tiefgehenden Prozess zu machen. Und deswegen haben wir uns für diesen langen Weg entschieden.
Wenn du jetzt sagst sozusagen lang, dann hat man ja auch immer das Gefühl, dass er steinig ist. Lang und steiniger Weg. Wir werden jetzt gleich natürlich noch über die Steine sprechen, die da auf dem Weg lagen, aber vielleicht auch auf, aber durchaus auch auf die schönen Eigenschaften des Weges beziehungsweise die guten Aussichten, die dieser Weg geschaffen hat. Aber was mich interessieren würde, ist, wie hat sich das damals angefühlt für dich? Ich meine, es war doch dann echt so eine ganz große Aufgabe. Also wie, weil du sagst, also sowas macht man alle 20 Jahre mal, so eine Grundausrichtung vielleicht. In diesem Fall für dich war es zum ersten Mal, oder? Dass du im Leben so einen großen Prozess leiten, führen durftest und maßgeblich verantworten. Wie war das, als dieses Thema auf dich zukam und was hast du, mit was hast du dich befasst? Also was waren sozusagen deine grundlegenden Fragen, die du dir gestellt hast, als du diesen Prozess aufgesetzt hast?
Also ich habe es eigentlich sehr lange schon vorher diesen Prozess forciert, weil ich gespürt habe, dass wir irgendwann an diesen Punkt kommen werden, wo wir uns die Frage stellen müssen, wohin entwickelt sich die SRH? Welchen Weg werden wir einschlagen? Das war immer klar. Aber zunächst war es ja so, man darf nicht vergessen, wir haben einen großen Bildungsbereich, wir haben sehr viele Markenexperten in der Hochschullandschaft. Und da ging
die kennen sich auch alle aus?
Die kennen sich alle sehr fundiert, auch in der Lehre. Und da war natürlich die ganz große Frage, wieso kann man das nicht viel schneller machen? Dann nimmt man einfach die 3-4 Experten zusammen. Man schließt sie für eine Woche ein und dann kommen Werte raus, dann kommt eine Positionierung raus und dann starten wir morgen. Und das war eigentlich meine erste große Aufgabe, erstmal intern zu definieren, dass es dieser Weg mit mir nicht funktionieren wird. Also ich habe ganz klar
gesagt, deine Rollenklärung auch.
War sofort klar. Ich habe gesagt, wenn ihr der Meinung seid, dass das für euch ein richtiger Weg ist, dann bin ich die falsche Person. Dann hat man dieses Thema wieder ein halbes Jahr zur Seite geschoben. Aber ich habe nicht nachgelassen. Ich habe dann wieder einen neuen Anlauf genommen, weil ich es einfach von absoluter Notwendigkeit gesehen habe. Und dann war natürlich die Frage, mit welchem Partner an der Seite geht man so einen Weg? Wir wissen, die SRH ist sehr heterogen. Ich meine, Bildung, Gesundheit auf dem ersten Weg haben vielleicht am ersten Gedanken nicht so viel gemeinsam. Wenn man tiefer reingeht, ganz viel. Aber auf den ersten Blick wenig. Dann haben wir innerhalb der Branchen diese Heterogenität. Wenn ich überlege, von der Kita bis zur privaten Universität, da gibt es jetzt nicht so viele Schnittmengen. Aber auch im Gesundheitsbereich. Ich meine, wir haben
ambulant. Gehört die Kita auch schon zur Bildung?
Ja, für uns schon. Deshalb, weil wir ja nach der gewissen Lehre, die, sage ich mal, die Kinder ausbilden, und zwar nach Montessori-Lehre. Also wir nehmen das schon immer, also schon vom Kleinkind sehr ernst, aber dasselbe auch in der Gesundheit. Also ambulante Praxen, Palliativstation bis Hospiz, dazwischen gibt's noch ganz viel. Und von daher war das für uns klar, dass wir da gucken müssen, wen finden wir an unserer Seite, der überhaupt erstmal in der Lage ist, die SRH zu verstehen. Und die SAH zu verstehen, ist nicht einfach, weil sie so vielfältig ist. Das ist ja das Schöne an ihr. Sie ist vielfältig, sie ist heterogen, sie ist auch kreativ, sie ist in tollen Bereichen zu Hause. Und deswegen haben wir uns auf die Suche gemacht nach einem passenden Partner. Und da gibt es ja die Wahl. Man hat ganz viele Werbeagenturen, die sagen, ich mache Ihnen ein schönes Design, ich mache Ihnen ein neues Logo. Aber das ist ja alles rausgefallen. Wir wollten ja keinen Anstrich machen, sondern wir wollten einen Werteprozess machen. Wir wollten an der Seele der SAH arbeiten. Also mussten wir weitersuchen und sind dann eigentlich durch Zufall über Lufthansa-Werbung an Martin Nekaczynski gekommen. Und dann haben wir uns intern näher damit beschäftigt und haben gesagt, könnte das eventuell ein Partner sein. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, viele Agenturen haben uns im Vorfeld abgelehnt aufgrund der Komplexität. Weil die meisten Agenturen sich jetzt nicht die Mühe machen wollten, jetzt dann doch so tief reingehen zu wollen und die zwei getrennten Bereiche verstehen zu wollen. Viele haben uns nahegelegt, doch für jeden Bereich eine eigene Marke zu machen und das aufzusplitten. Aber das war nicht unser Ansinnen. Wir wollten eine SAH machen und nicht, wir wollten eigentlich verbinden, nicht trennen. Das war ja gerade unser Ansatz. Ja, und so kamen wir zu Martin Nekaczynski und haben uns immer tiefer damit beschäftigt und vor allem mit der Philosophie oder mit der Markenlehre beschäftigt und haben dann überlegt, ob das für uns ein passender Partner sein könnte. Und wie man feststellen kann, ja, es wurde der richtige Partner und vor allem hat uns das überzeugt, dass dieser holistische Ansatz, den ich bis dato bei keinem der Agenturen, mit denen wir angefragt hatten, bisher so nicht gekannt hatte. Und wie gesagt, die SAH hat ja kein Produkt in dem Sinn, sondern der Mensch auf der anderen Seite ist das Produkt, wenn man überhaupt vom Produkt bei Menschen sprechen möchte. Das heißt, ich habe einen Patient, ich habe einen Student, ich habe Eltern, ich habe einen Schüler. Und das sind Menschen, da geht es um Emotionen. Und es ist kein Auto, kein Fashion, kein Produkt. Und deshalb war uns immer klar, wir haben diese 1-zu-1-Beziehung mit dem Gegenüber. Und der Gegenüber muss die Werte spüren, der muss die Marke spüren. Und deshalb war uns das extrem wichtig, dass wir sagen, ich glaube, wir haben jetzt jemanden gefunden, der diesen holistischen Ansatz so sieht, wie wir es eigentlich uns gewünscht haben.
Ah, schön. Würdest du sagen, du hast viel gelernt bei diesem Prozess?
Jede Menge.
Jede Menge.
Jede Menge. Wir werden gleich auf die Learnings eingehen. Ja. Aber vielleicht, was ich ja auch sehr schön fand, wir haben ja dann am Anfang gesagt, okay, jetzt sind die Werte da, aber wie kriegen wir sie eigentlich aktiviert? Und wir haben ja dann gerade so einen relativ aufwendigen Prozess gemacht mit allen Geschäftsführungen und allen, die zur Geschäftsleitung gehört haben, zu arbeiten. Das waren roundabout zwischen 80 und 100 Führungskräfte, die wir dann eingeladen hatten nach Heidelberg. Erzähl doch mal, warum das so wichtig war, dieser Startschuss. Weil wir haben ja nicht angefangen mit Design, Marke oder Positionierung, sondern wir haben die Werte genommen und mit den Werten was gemacht. Erzähl mal, was wir da getan haben.
Das, was ich eigentlich schon eingangs gesagt hatte, also dieses Interne auch mal, sage ich mal, argumentieren zu müssen, warum das wichtig ist, das war mal eine große Hürde. Und wir haben, wie gesagt, wir sind im akademischen Bereich zu Hause, da ist es umso schwerer, Menschen zu überzeugen. Das sind ja alles Menschen mit starken Persönlichkeiten und das ist auch gut so. Wir brauchen ja solche Menschen mit eigenen Meinungen. Aber jetzt für dieses gemeinsame Zielbild war es für uns wichtig, dass wir mit absoluter Transparenz an diesen Prozess rangehen und dass wir die Menschen mit ins Boot holen. Warum? Weil letztendlich, wie ich gerade vorhin gesagt habe, die wieder rausgehen, vor den Patienten stehen, vor den Studierenden stehen und genau das transformieren müssen oder das leben müssen, diese Werte, die wir ja gemeinsam beschlossen haben. Und so haben wir gesagt, wir werden auch wirklich jeden mit auf die Reise nehmen. Also wir haben insgesamt über 90 Workshops gemacht, um wirklich den letzten nochmal abzuholen. Und da gab es natürlich viele Widerstände, weil also alle haben geglaubt, wir entwickeln ein neues Logo. Für die meisten ist ja Marke erstmal ein neues Logo. Okay, also dann mussten wir neben der Überzeugung, dass wir Werte brauchen, auch noch klar machen, dass Marke dann doch viel mehr ist als ein Logo. Und das konnten am Anfang gar nicht die Leute verstehen. Die haben gedacht, warum fahre ich jetzt schon wieder nach Heidelberg? Also das Logo wird doch jetzt mal gleich entwickelt sein. Wie lange sitzen wir denn da noch hochdotierte Menschen immer noch in diesem Seminarraum? Und das war eigentlich der schwierigste Anteil, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie diesen Weg mitgehen, ihnen klarzumachen, was es für sie bedeutet. Weil immer dann, wenn klar war, what's in for me für die Teilnehmer, dann hat es Klick gemacht und dann wurde es etwas leichter, die Leute auf dem Weg mitzunehmen.
Würdest du sagen, dass wir gerade, wenn wir das mal zusammenfassen, was ist sozusagen so ein Learning, damit man eigentlich, also wenn man dieses Thema ganzheitliche Transformation sieht und Werte als Wertschöpfung begreift und wir machen jetzt für unsere Zuhörenden auch so einen Weg auf, was ist denn der erste Schritt, den wir jetzt eigentlich mitgeben können, was es am Anfang braucht? Könnten wir sowas zusammenfassen wie Commitment und zwar auf höchster Ebene? Und auch emotionale Art? Würdest du das ja sagen oder wie würdest du diesen ersten Schritt beschreiben?
Also ich würde noch einen Schritt vorangehen und zwar die Person, die es leitet oder managt, die braucht selber erstmal eine ganz starke Kraft oder einen Glauben an diesen Prozess. Weil da werden viele Widerstände kommen. Man kommt in Situationen, wo man zweifelt, wo man sagt, warum tue ich mir das an? Jetzt geht man 2 Schritte vor, man geht 5 zurück. Es kommt eine steife Brise von rechts und links. Und es gibt viele Argumente, warum man das alles nicht machen muss. Aber ich glaube, der wichtigste Schritt ist, dass man es lieben muss, mit Widerständen umzugehen. Also das ist erstmal für die Person, die es leitet. Glaube ich, ist es extrem wichtig, erstmal an den Prozess zu glauben und auch Widerstand als was Positives zu sehen, weil dann bewegt sich was. Das heißt, Menschen befassen sich mit der Sache. Wenn gar nichts passiert, haben sie es ignoriert. Und das war am Anfang schwierig, aber wenn man das verstanden hat, geht es besser. Aber in der Tat, dann würde ich sagen, ist absolutes Commitment, weil ansonsten funktioniert das nicht. Wenn die Menschen nicht mitgehen, wenn sie nicht diesen Gedanken mittragen, vor allem dieses Emotionale mittragen, weil, wie gesagt, wir haben es mit Menschen zu tun, da wird das Emotionale immer mitschwingen, dann wird es ganz schwierig. Und absolute Transparenz. Über all das, was man tut, warum man es tut, wo die Reise hingeht, warum es wichtig ist, was es für die einzelnen Zielgruppen bedeutet. Wir sind ja tief reingegangen, die verschiedenen Zielgruppen, nicht nur die Führungskräfte. Wir haben mit der Pflege gearbeitet, mit dem Einkauf, mit dem Marketing, mit den Geschäftsführern. Wir haben Angehörige dazu geholt, mit Studierenden gearbeitet. Also wir sind ja ganz, ganz, ganz tief reingegangen. Und um immer wieder zu sehen, ist es der richtige Weg? Sind wir auf dem richtigen Weg? Ist es das, was die Werte ausmacht? Haben wir die richtigen Werte? Wir haben an 1-2 Stellen auch nochmal kleine Schärfungen vorgenommen, weil wir gemerkt haben, aus dem Prozess, da müssen wir nachschärfen. Das ist auch okay. Aber auch da ist absolute Transparenz, würde ich sagen, absolut wichtiger Weg. Aber ohne Commitment geht es nicht. Und zwar aber auch von oberster Stelle, in dem Fall auch vom Vorstand. Weil alleine den Weg zu gehen, zu schwimmen, wird schwierig.
Ja. Also was ich sehr geschätzt habe und wir haben das ja auch gemerkt, also von Mal zu Mal, von Workshop zu Workshop, das waren ja immer so, dass man sich das auch vorstellen kann, zwischen 15 und 20 Verantwortliche drin. Also wir hatten immer so eine Gruppengröße zwischen 15 und 20 Menschen. Und jedes Mal war es natürlich so, dass man eigentlich in diesen 2-Tages-Workshop mit einer gewissen Anspannung reinging, weil Widerstand war erstmal die Regel. So. Wir hatten die Gruppen vorgesprochen gehabt und wir waren auch, man könnte sagen, regelmäßig vergnügt am ersten Abend, weil irgendwie hat man gespürt, dass die Menschen Lust haben mitzumachen. Man hat das Motiv motiviert. Man hat klargemacht, dass dieser Markenprozess viel mehr ist als eine Marketingveranstaltung, sondern dass es um eine tiefgreifende, wirklich einen tiefgreifenden Weg der Transformation geht, hin zum Best Self, also zu einem höheren Selbst als das, was die SAH davor war. Und dann hat man gespürt, dass die Menschen irgendwie Lust gehabt haben, mitzumachen. Also regelmäßig nach dem ersten Tag haben wir gemerkt, die sind jetzt mit an Bord, die haben Lust mitzumachen und wir hatten dann eine Gefolgschaft mehr, eine Bewegung mehr, ein Modul mehr von der Gesamtbewegung. Was waren gerade in dieser ersten Phase, weil wie du hast gerade beschrieben, also wenn man selber nicht überzeugt gewesen wäre, also wenn du nicht voller Kraft eigentlich auch dagestanden wärst, dann wäre das echt schwer gewesen. Also man braucht ja sozusagen, man muss auch aushalten, mit diesen Widerständen umzugehen. Was drücken denn diese Menschen eigentlich aus, wenn sie diese Widerstände haben? Was ist die Angst? Was ist sozusagen deren Motiv, nicht direkt mitzuspielen? Ich meine, das zu managen ist ja eine der Kernaufgaben, würde ich sagen. Was ist deren Angst? Was ist deren Befürchtung? Warum gibt es so viel Widerstand?
Also zunächst haben viele Menschen Angst, überhaupt was Neues zu erlernen oder neuen Dingen zu begegnen. Und man hatte jetzt so Angst, da kommt so ein, ich sag's mal, ein bisschen so ein Spuk. Ja, also es ist ja so, also wenn man bis dato noch nicht verstanden hatte, dass Marke mehr ist als Marketing, da hatte man Angst, es wird vom Marketing kommen jetzt irgendwelche neue Regeln. Aber ich weiß ja selber, wie mein Markt tickt, ich kenne meine Branche und warum muss ich überhaupt das Ganze machen? Erstens mal die Angst vor Neuem. Und was wird da aus mir? Verliere ich Macht? Ändert sich daraus was? Muss ich mich an neue Regeln halten? Wir sind ja sehr, sehr tief reingegangen. Also wir werden sicherlich nachher noch über Führung sprechen, denke ich. Das heißt, wir haben, also die Marke hat ja auch vor der Führung nicht Halt gemacht. Und wie du dir sicherlich vorstellen kannst, ist gerade in der Gesundheitsbranche in einer so strengen Hierarchie, ist ganz schwierig, mit Menschen zu begegnen, denen klarzumachen, dass wir auf Augenhöhe miteinander sprechen, dass Pflege und Therapie und Ärzteschaft auf einer Ebene sind, gemeinsame Visiten machen, anders mit dem Patienten reden. Das ist schon eine Herausforderung. Da muss man Menschen am Mindset, sage ich mal, richtig changen, um das hinzukriegen. Aber das sind die größten Ängste, dass neue Dinge auf Menschen zukommen, sie ihr gewohntes Terrain verlassen, die vielleicht Unsicherheit mitbringt, die neue Aufgabe. Das, also diese latenten Ängste habe ich zumindest gespürt bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Du hast gesagt Ängste und Macht eigentlich, oder? Das sind die zwei Beweggründe. Ja. Es gibt natürlich auch immer diese drei Gruppen. Ich sage, in der Vorbereitung zu jeder Gruppe haben wir uns das ja immer wieder bewusst gemacht. Es gibt diejenigen, die mitmachen, ja, die einfach von Natur aus sagen, das sind konstruktiv, die bringen sich ein und sagen, hey, wenn es was zu gestalten bin, ich kann ja mitgestalten, ist ja gut, also gehe ich mit. Dann gibt es ja der einen Teil der Gruppe, vielmehr ein Drittel jeweils, die warten ab, die gucken mal, wie es läuft, die sind sozusagen Beisitzende und schauen nach links und nach rechts. Und dann gibt es halt die Verhinderer oder diejenigen, die halt stark im Widerstand sind. Wo hast du erlebt, dass man auch die Menschen dann erreicht hat, die im Widerstand sind? Weil die muss man ja auch bekommen. Man muss sich ja konzentrieren auf diese erste Gruppe, dass man mit denjenigen, die vorangehen, dass man mit denen sozusagen in die Gestaltung geht und dass die den zweiten Drittel mitreichen. Aber wie schafft man es, diese Menschen, die dann auch Angst oder Widerstände haben, sie trotzdem einzuladen?
Es war ab dem Punkt hat sie es eigentlich gewendet, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erkannt haben, was die Marke für ihren Bereich und für sie als Person wirklich von Vorteil bewirken kann. Ja? Dass sie zum Beispiel in der Tat wertschöpfend sein kann, dass sie plötzlich anders am Markt wahrgenommen werden, dass sie einen Vorteil haben bei Entscheidungen, weil sie einen Kompass haben, weil sie eine Orientierung haben, weil sie wissen, auch jetzt bei Strategien, wie sie, in welchem Korridor sie besser entscheiden können, schneller entscheiden können. Ab dem Punkt, wo sie gemerkt haben, jetzt sozusagen habe ich es für mich verstanden oder ich habe mich vollends damit identifiziert oder ich spüre, welchen Gestaltungsraum ich oder welches Potenzial ich durch die Marke habe, ab dann war es eigentlich kein Problem mehr.
Sehr interessant. Jetzt, wenn du vielleicht in die nächste Phase übergehst, also wir haben am Anfang diese, ich nenne es mal Onboardingsphase gehabt, erstmal die Wertdefinitionsphase, dann kam sozusagen die Onboardingsphase, wo wir das große Commitment bekommen haben von den einzelnen Geschäftsführenden. Und damit eben auch, wir haben ja die Unterschrift bekommen unter die Werte, was man ja auch mal wirklich nochmal vielleicht pointieren darf, ist, Werte werden ja auch bei der SAH verstanden, nicht nur als irgendwelche Markenwerte, sondern auch als Unternehmenswerte, weil du hast gerade gesprochen davon, dass sie auch Orientierung geben, und zwar in der Entscheidung. Und was wir gemacht haben immer nach den 2 Tagen, ist, dass die Teilnehmenden, vorausgesetzt, sie sind mit den Werten d'accord und sie haben sie verstanden und sie haben sie angewandt und verstehen, wo der Nutzen der Werte ist, dass sie die dann auch unterschreiben und damit mit dieser Unterschrift sagen, ich stehe dahinter und ich lebe sie. Weil es geht ja es darum, auch im Führungsalltag ins Leben zu bringen. Wie wichtig war deiner Meinung nach diese Unterschrift?
Das ist der Startschuss von dem ganzen Prozess. damit die Transformation überhaupt beginnen kann. Weil für mich fängt Transformation an, wenn ich in die Aktivierung gehe. Alles andere war Vorbereitung. Und wir haben gesehen, teilweise, wie schwer sich die Teilnehmerinnen getan haben. Also da gibt es lustige Szenen, dass sich manche nachts in den Raum geschlichen haben, die Unterschrift heimlich getätigt haben. Aber sie haben sie getätigt.
Nicht vor anderen.
Sie haben es dann trotzdem getan. Das heißt aber, sie haben sich noch mal intensiv damit auseinandergesetzt. Und das am Anfang hat man gedacht, wieso unterschreiben die nicht? Aber im Nachgang ist es eigentlich eine tolle Sache, weil sie haben sich so tief auseinandergesetzt, um sich dann zu sagen, ja, es ist der richtige Weg, und haben dann ihre Unterschrift runtergesetzt. Und diese Rolle trage ich wie ein Schatz mit mir rum, die ist bei mir eingeschlossen. Und immer, wenn es ein bisschen eng wird oder man der Meinung ist, jetzt wäre doch gut mit den Werten, man muss es nicht so weit treiben, dann hole ich diese Rolle raus, ich rolle sie aus und sage, hier, liebe Kolleginnen und Kollegen, dazu haben wir uns damals entschieden und wir sind noch lange nicht am Ende. Und dann sind die Leute auch wieder sozusagen wieder beim Thema. Aber das ist wirklich, das ist absolut wichtig, dieses Commitment. Und es ist ein Riesenunterschied zwischen Ja sagen oder seine Unterschrift runtersetzen. Da ist nochmal ein Riesenschritt, weil mit dieser Unterschrift gibt es fast kein Zurück mehr.
Ja, sehr gut. Ja, es war mir wichtig, dass wir jetzt genau für unsere Zuhörenden genau diesen wichtigen Schritt nochmal so hervorheben. Also der Unterschied zwischen ja, ich mache mit und echtem Commitment und das mit der Unterschrift, sodass es die anderen auch sehen können, das ist doch deine Unterschrift. Und damit irgendwie das zu bezeugen, also damit wurde ja sozusagen aus unseren Unternehmenswerten ein echtes Dokument, ja, was man bezeugen kann für die gesamte Transformation. Also der Startschuss für die gesamte Transformation. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, was ist dann passiert? Was braucht denn dann Transformation neben dem Involvement und dem Commitment der gesamten Verantwortung, die die SAH zu bieten hat, sowohl im Bereich Bildung als Gesundheit? Was kommt als nächster Schritt und was brauchst du da in diesem nächsten Schritt, Simone?
Also für uns sind es ja zwei Teile. Es war zunächst die visuelle Transformation, das heißt das ganze Rollout des neuen Designs. Wir haben ja ein ganz neues Design gemacht, weil mit diesem neuen Weg musste alles anders sein. Wir wollten ja emotionaler werden, innovativer werden. Also das Design, das war das eine. Aber das sind, sage ich mal, das ist Handwerk. Kann man alles vorbereiten, kann man machen. Das Design war natürlich sehr anspruchsvoll, alles gut. Aber das Ausrollen war leichter. Aber was dann kommt, ist wirklich die Aktivierung der verschiedenen Zielgruppen und wirklich dieses Start dieses Transformationsweges zu gehen. Und das geht nur, wenn man, wir nennen es immer Fackelträger hat, Menschen, die gern mitgehen, du hast vorhin gesagt, ein Drittel ist begeistert ist, das merkt, wie gestalten kann, mit diesen anzufangen, diesen Weg zu gehen und dann sozusagen die andere zu inspirieren, zu entzünden und wirklich, und dann kommt der harte Weg, Stück für Stück mit der Aktivierung zu beginnen.
Bevor wir diesen kurzen, aber sehr wichtigen Punkt der Visualisierung überspringen, möchte ich kurz noch darauf eingehen. Ich glaube, ohne dass man in die Visualisierung geht, macht man ja das, was man vorhat, gar nicht sichtbar. Das heißt, es gab ja ein hoch, wie ich finde, auch schöner Moment, wo alle eingeladen waren, in diesem Startschuss der sichtbaren Transformation eben die neue Marke, das neue Design, das neue Programm letzten Endes zu feiern, zu sehen und auch zu verstehen, was gemacht worden ist. Und es gab ja eine echt wunderbare Veranstaltung, auch in der Corona-Zeit, mit Live-Übertragungen. Viele, viele tausend Mitarbeiter waren zugeschaltet und das Design bzw. die neue Marke, die hat ja sehr, sehr schnell funktioniert, weil die Menschen sich damit auch identifizieren konnten. Sie haben gespürt, dass alles Hand und Fuß hat, dass alles sozusagen auch unserem Weg, unserer Vision entspricht, also Menschen zu begleiten, ihr Potenzial, ihr persönlichen Lebensweg voll und ganz zu gestalten. Das war ja das Narrativ dazu. Und dieses, ich nenne es mal neue Erscheinungsbild, hat das Potenzial ja schon mal gut veranschaulicht, der SAH, der einen SAH. Und was ich auch sehr schön fand, war, dass die Menschen angefangen haben, am nächsten Tag bereits mit diesem Logo zu spielen und zu arbeiten. Und diese erste Identifikation hat gezeigt, dass sich die viele sozusagen damit identifizieren können. Wenn du sagst, jetzt geht die Transformation eigentlich los, aber eben unter einem neuen Zeichen. Wie verwebt sich jetzt eben Aktivierung auf der einen Seite mit dem Thema inhaltlicher Form, also auch wieder mit den Werten, aber auch mit dem neuen Programm, mit dem neuen Anspruch und auf der anderen Seite eben aber auch mit der visuellen Codierung dieses Unternehmens. Wie geht es Hand in Hand und was bringt man denn da so mit? Also wie kann man diese Menschen Stück für Stück, 17.000 Mitarbeitende, das ist ja viel an der Zahl, also auch erreichen. Wie geht man da vor?
Also im visuellen Bereich war es so, dass wir erstmal im Vorfeld ganz viel vorgearbeitet haben. Das heißt, wir haben für jedes Unternehmen haben wir alle Templates im Vorfeld vorbereitet, weil unser großer Wunsch und auch Traum war, dass dieses Design so eine Begehrlichkeit weckt, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer möglichst schnell das neue Design haben wollen. Und dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Fast noch schneller, als wir es überhaupt umsetzen konnten, weil sie haben uns sozusagen das Design aus den Händen gerissen, weil sie sich plötzlich voll identifiziert haben. Alle haben gesagt, das ist meine neue SAH. Sie waren stolz darauf. Sie haben es gleich mit sich getragen. Sie wollten das Shirt anhaben. Sie wollten irgendeinen Gegenstand haben für ihren Schreibtisch, für ihre Tasche oder was auch immer. Und das war also natürlich schon die große Vorarbeit im Vorfeld, dass man sagen kann, okay, nach dem Live-Gang können die am nächsten Tag einen Großteil des neuen Designs arbeiten. So, aber das ist ja nur das eine. Das heißt, wir haben sehr viele Tools angewandt, um diese Transformation eben, sag ich mal, durchführen zu können. Da gab es zum einen eine Markensprechstunde. Markensprechstunden waren wirklich ganz bilateral. Es konnten sich die Leute Termine bei uns holen, haben gesagt, was ist euer Anliegen, was sind eure Fragen? Hier über hunderte an der Zahl Markensprechstunden. Wir haben eine Markenakademie gegründet. Das heißt, da haben wir größere Zielgruppen zusammengenommen und haben Dinge besprochen, wie das Design anzuwenden ist, was die Werte bedeuten, was die Farben bedeuten, die Schrift, die Formen. Dann hatten wir aber auch ganz viele, Workshops gemacht, um die Leute wirklich zu trainieren, weil es gibt ja Menschen, die sind jetzt, nur in der Anwendung, in der Kette weiter hinten, die dann nur, das Endprodukt sehen, aber nicht in der Gestaltung sind. Auch die haben wir mit auf die Reise genommen, um wirklich das Design zu erklären, was die Gestaltungselementen bedeuten. Und das Schöne war, dass die Leute dann verstanden haben, dass wirklich alles durchdacht war. Dass die Farben, die sind nicht aus dem Off gekommen. Die Farben haben eine Bedeutung. Das Logo, Tell the Story, wie man so schön sagen, hat eine Bedeutung. Warum haben wir die eigene Schrift? Warum haben wir die Gestaltungsform? Und das Schöne war immer, wenn man aus den Workshops oder aus den Meetings rausgegangen ist, dass die immer gesagt haben, ach, ist das schön, das reiht sich so schön zusammen, das gibt jetzt alles einen Sinn. Und aber auch diesen Weg muss man gehen, damit die Menschen erstmal auch das Design anwenden können. Und wenn sie dann durch ihre eigenen Räume gehen und das Design sehen und stolz darauf sein können. Und aber auch dann kommt ja das Schöne, dass das Feedback von außen kommt. Dass plötzlich der Wettbewerb anklopft und sagt, wow, was habt ihr denn gemacht? Dass die Kunden sagen, wie toll ist das denn? Oder sagen, oh, ich studiere in einer ganz modernen Hochschule und ich habe ganz andere Patientenzimmer und man spürt das. Es geht so ein Raunen sozusagen durch die Gänge. Und das ist ein ganz, ganz toller Moment. Aber das ist wichtig, dass die Leute auch schnell ein Erlebnis haben mit der Marke selbst, sage ich mal. Also wenn man Dinge mag, dann geht auch ist ja ein anderer Bereich, nur dann möchte man ja das Teil besitzen, an sich tragen, es immer in der Nähe haben oder was auch immer. Und das war also schon mal ein wichtiger Weg, dieser visuelle Launch, aber auch die Leute dahin zu begleiten, wie das Design anzuwenden ist, einzusetzen ist und so weiter.
Wenn du jetzt weiter erzählst und sagst, wir haben Dinge wirklich auch verändert und diese Veränderung hat ja ganz viel mit dieser Mindset-Arbeit zu tun. Erzähl doch mal davon, was sind die wichtigsten Schritte aus deiner Sicht in der Transformation? Wo stehen wir heute? Also was ist heute zu tun? Warum sind wir heute immer noch dabei? Du hast gesagt, es ist ja ein langer, langer Weg, ein steiniger Weg. Wir werden jetzt auch gleich nochmal über die Steine sprechen, aber auch gleichzeitig über diese Höhepunkte auf diesem Weg bisher. Was sind also jetzt gerade, wo steht man und was hat man bisher erreicht, Simone?
Also die Kolleginnen und Kollegen, die schon sag ich mal, in der Transformation weiter sind. Es gibt ja welche, die sind schon weit gegangen und es gibt welche, die sind noch nicht so weit gegangen. Es liegt einfach an dem zeitlichen Fenster, weil 17.000 Menschen auf den Weg mitzunehmen, das dauert eine Zeit lang. Aber die Leute, die schon den Weg ein Stück gegangen sind, haben wirklich tolle Innovationen herausgebracht. Und das ist wirklich ganz fantastisch, weil zu Beginn haben sich alle eine innovativere und eine emotionalere SAH gewünscht. Das war der Ausgangspunkt. Und jetzt, ich will nicht so nicht sagen, wir sind noch nicht lange nicht am Ende, aber sage ich mal, vielleicht im letzten Drittel der Transformation merken Sie, wie stark die Marke dafür sorgt, Innovationen herauszubringen. Also wenn wir am Anfang gestartet sind und ich gesagt hätte, Marke schafft Innovationen, dann hätten die gesagt, was kann denn ein Logo bewirken? Also so sind wir ja gestartet. Und jetzt ist aber dadurch, dass die durch diesen Change mit dem Mindset gekommen sind, dass sie gespürt haben, welcher Gestaltungsraum für sie selber drin ist, welches Potenzial sich dahinter verbirgt und wo sie vor allem Teil des Potenzials sind. Das ist ja immer entscheidend, dass sie Teil sind, um das Ganze gestalten zu können, was letztendlich auch zu Innovationen führt. Das ist, glaube ich, das, was das Spannende ausmacht und was dafür sorgt, dass ganz viel mit den Menschen, aber auch mit SAH passiert ist.
Mhm. Was ist sozusagen so einer deiner absoluten Highlights innerhalb der Transformation gewesen? Also welche Workshop, welche Bausteine waren die Highlights für dich?
Also für mich persönlich waren die Highlights dann, also wir hatten einen Teilnehmer, der ein ganz, ganz, ganz großer Gegner der Marke war, der mir auch immer wieder vorgerechnet hat, wie viel Geld verbraten wird in Sitzungen und wie unnötig das Ganze ist. Und wenn dann so jemand nach 2 Jahren aufsteht und sich vor versammelter Mannschaft dafür entschuldigt, und sagt, er hatte es jetzt erkannt, weswegen wir diesen Weg gegangen sind und dann plötzlich zum Markenbotschafter erster Kategorie wird, dann ist es finde ich persönlich, ein Wahnsinnserlebnis, weil wir haben so viel diskutiert. Also es wurde überhaupt sehr viel gestritten in dem Prozess, aber im positiven Sinn, weil alle das Beste für die SAH wollten. Also alle haben für ihre SAH gekämpft. Natürlich kommt man da von anderen Seiten, von verschiedenen Seiten, man hat verschiedene Ansätze. Aber was die eine Person betrifft, war es eben sehr, sehr extrem. Und wenn man dann sagt, wow, wenn jemand erstmal auch die Stärke hat, die Charakterstärke hat, sich vor versammelter Mannschaft hinzustellen und zu sagen, ich habe es 2 Jahre lang nicht verstanden, aber jetzt und ich gehe voraus und werde sozusagen Markenbotschafter und werde Pilot, das muss ich sagen, war für mich das Berührendste und mit der entscheidendsten Situation im ganzen Prozess.
Ja, ich meine, das braucht wirklich eine Größe dazu, sich da hinzustellen und sich dann dazu zu bekennen. Ich fand ja auch was ganz Schönes, als die Pflege und die Ärzte zusammen ein gemeinsames Selbstverständnis formuliert haben. Kannst du aus diesem Workshop berichten, weil wir gerade im Gesundheitsbereich ja auch viele Angebote gemacht haben. Und da ist es auch oft schwieriger, weil wir wissen ja sozusagen, dass insgesamt das gesamte Gesundheitssystem sehr unter Druck steht. Die Pflegekräfte sind sehr, sehr überlastet, genauso auch die Ärzte. Es müssen überall große Einsparungen gemacht werden. Und unser großes Versprechen, Leidenschaft fürs Leben, hat da manchmal eben auch gerade sich zu beweisen in diesem Umfeld. Erzähl doch mal aus diesem Workshop und was da passiert ist.
Also normalerweise ist ja so, dass die Ärzteschaft hat ein eigenes Leitbild und die Pflege hat ein eigenes Leitbild. Ja. Und da guckt man auch streng drauf, dass sie getrennt bleiben. Weil Pflege und Ärzte möchten getrennt bleiben. Und unser Ansatz war aber, die beiden Gruppen zusammenzuführen. Weil wir durch den Markenprozess ein anderes Verständnis haben, wie wir mit unseren Patienten, in dem Fall Kunden, umgehen wollen. Und dann sind wir gestartet. Bei uns gibt es eine Pflegeboard, wo die Pflegedirektoren sich regelmäßig treffen. Und es gibt ein sogenanntes Ärzteboard, ein Medical Board, da treffen sich alle ärztlichen Direktoren. Und am ersten Tag war natürlich sehr viel Widerstand und sehr viel Skepsis, für was man das alles braucht. Und jeder hätte doch sein Selbstbild und das braucht man alles nicht. Und am nächsten Morgen kam sozusagen eine Verwandlung Und alle Teilnehmer haben gesagt, wir haben uns überlegt, wir möchten ein Gemeinsames haben. Und das ist wirklich die absolute Innovation, weil es gibt in keinem Krankenhaus in Deutschland ein gemeinsames Selbstverständnis von Ärzteschaft und Pflegenden. Das gibt es nicht. Und es ist auch wirklich in der Geschichte ein riesiger Schritt, weil das ganz viel Commitment von beiden Seiten erfordert. Weil plötzlich wird das Thema Kommunikation auf Augenhöhe Realität. Die Pflege bekommt in der Visite ein anderes Standing, eine andere Rolle. Die Abläufe werden anders. Bis dahin, dass die Stationen bei uns interprofessionell, das heißt von Pflege und Ärzten gemeinsam geleitet werden. Also es ist ein riesiger Change, sage ich mal, wie man bisher vielleicht die Krankenhauslandschaft kennengelernt hat. Und das erfordert ein extremes Commitment von beiden Seiten. Auch überhaupt mal den Respekt mitzubringen, zu hören, was ist denn Bedarf der Pflege. Aber auch die Pflege gegenüber zu sagen, okay, was ist denn die Herausforderung der Ärzte? Und sich dann an einen Tisch zu setzen und sagen, wir wollen die Ersten sein, die es anders machen. Aber immer wieder im Sinn für den Patienten, dass es einen Vorteil für den Patienten gibt. Das stand immer im Fokus. Und das ist eine unheimlich schöne und berührende Geschichte. Ja.
Wunderschön. Willst du uns mal die Werte teilen? Das sind ja Wertepaare von der SAH. Und diese Wertepaare, die dienen ja sowohl der Bildung als auch der Gesundheit oder dem Gesamtversprechen sozusagen an die Kundinnen da draußen. Was sind denn die Wertepaare der SAH und woran machst du dann fest, an welchem Wertepaar machst du fest, was Pflege und Ärzte gemeinsam deshalb hervorgebracht haben?
Also wir haben ein Wertepaar, das heißt herzlich und einfühlsam. Dann haben wir fundiert und durchdacht und wir haben mutig und konsequent. Und das letzte Wertepaar, mutig und konsequent, das ist ein Wertepaar, da muss die SAH noch ein bisschen reinwachsen. Also die SAH kommt ganz stark aus dem Fundierten und ganz stark auch von der herzlichen Seite. Und nachdem sich aber alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch dieses Innovative gewünscht haben zu Beginn, liegt es nahe, dass man auch einen gewissen Mut mitbringen muss, wenn man neue Wege gehen möchte oder auch muss. Und ich glaube, in diesem Projekt, über das wir gerade gesprochen haben, über dieses gemeinsame Selbstverständnis, es ist ein wahnsinnig mutiger Schritt, das zu tun. Das heißt, man lässt Hierarchien etwas los, man hat ein anderes Selbstbild von dem Gegenüber, von meinem Kollegen, meiner Kollegin oder was auch immer. Und das ist natürlich ein Riesenschritt. Aber wir sind in der Gesundheit noch einen weiteren Schritt gegangen, wenn wir gerade bei der Gesundheit sind. Wir haben auch die Ausbildung der Pflege revolutioniert. Wir haben eine völlig neue Ausbildung definiert, was es bedeutet, bei der SAH Pflegekraft zu sein. Und zwar haben wir in der Hochschule ein neues didaktisches Konzept entwickelt, das heißt CORE. Und da geht es darum, Dinge vom Ende her zu denken. Das heißt, wir haben uns die Frage gestellt, was muss eine Pflegekraft können, wenn sie nach 3 Jahren die Ausbildung hinter sich hat? Und wir wollten nicht haben, dass irgendwelche Stoffe auswendig gelernt werden, irgendwelche Theorien, wenn die Leute dann auf Station kommen, die große Panik ist. Man weiß nämlich nicht, was man im 3. Jahr im 2. Absatz auswendig gelernt hat. Sondern wir haben gesagt, die brauchen die Kompetenzen, um das Ganze anzuwenden. Das heißt, wir haben die ganze Ausbildung anders verwoben. Die haben jeden Morgen morgens Theorie, am Nachmittag die Praxis und die arbeiten immer anhand von Krankheitsbildern. Das heißt, es geht zum Beispiel darum, es geht um einen Schlaganfall, dann wird alles rund um den Schlaganfall gemacht. Medikation, Behandlung, Symptome, wie erkenne ich es, Therapie. Wenn ich das Thema Herzinfarkt habe, dasselbe Spiel wieder. Das heißt, sie kommen ganz früh auf Station und kommen aber viel gefestigter auf Station. Weil
also
sie
viel
den,
angewandter.
Es ist weil der Zusammenhang da ist.
Ja,
genau.
Klar.
Und das ist ein Riesenschritt und vor allem hat es auch eine riesige Portion Mut erfordert, so eine klassische, tradierte Ausbildung völlig auf den Kopf zu stellen und das neu auszurichten. Und das ist eine ganz tolle Sache, weil wir merken es an den Pflegenden, dass die viel selbstbewusster auf Station sind, dass sie eine andere Sicht auf das Thema Pflege haben, weil Pflege wird ja oft, sage ich mal, auch in der Presse negativ beleuchtet, aber wenn man sieht, mit welcher Verantwortung, mit welchem Spaß die da dran gehen, auch schon in der Ausbildung, was das Motiv ist, überhaupt heutzutage noch Pflegekraft zu werden, dann ist das wirklich ein toll mit anzusehen, was man mit einer anderen Art von Ausbildung alles bewirken kann.
Und wir sehen jetzt gerade eigentlich schön auch in diesem Beispiel, wie Werte helfen können, sowohl das Format zu bestimmen, als aber auch eine Innovation hervorzubringen. Also wenn wir jetzt eben fundiert und durchdacht sind oder mutig und konsequent, was bedeutet das denn für uns? Ja, für diesen Weg, für diese Art von Ausbildung, für das Zusammenspiel zwischen Ärzten auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Pflege. Also da merken wir, wie die Werte helfen, tatsächlich Orientierung zu geben in diesem Prozess. Unser Thema heißt ja auch Wertschöpfung, die aus Werten schöpft. So, hast du noch ein anderes Beispiel, wo man merkt, dass die Werte oder der normative Rahmen an sich unserer Methode immer wieder eine Stabilität gibt? Also der normative Rahmen besteht ja aus der einen Seite auf Werten und auf der anderen Seite aus einer Vision und einer Mission. Hilft denn eben die Werte bzw. die Vision auch bei dem einen oder anderen Weg, den ihr gerade schon beschreitet?
Also ganz klar. Also der normative Rahmen ist auch Pate gestanden bei der Unternehmensstrategie. Wir haben vor 1,5 Jahren begonnen, eine Unternehmensstrategie für alle Bereiche zu erarbeiten. Und da war es überhaupt keine Diskussion, dass der normative Rahmen sozusagen der Absprung aller Entscheidungen ist. Definitiv. Aber wenn wir jetzt nach ein aktuelles, sage ich mal, Projekt suchen oder darüber sprechen, ist es definitiv in der Hochschulwelt so. Wir fusionieren gerade oder haben gerade fusioniert unsere Präsenzhochschulen zu einer neuen Einheit und haben dafür ein sehr, wie ich finde, starkes Zielbild definiert und haben uns an unserer Vision orientiert. Und wir haben ja gesagt, unsere Vision ist, wir unterstützen Menschen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und wenn man uns mal anschaut, die neue Generation, die jetzt sich langsam im Studium beschäftigt oder vielleicht in den ersten 2 Semestern ist, dann haben die Studierenden eine ganz klare Vorstellung, wie sie studieren möchten. Und zwar selbstbestimmt. Sie möchten entscheiden, wann sie wie lernen, wann sie, welches Format sie wählen, ob sie ins Ausland gehen, welche Rolle die Work-Life-Balance spielt. Und darauf, glaube ich, haben wir eine gute Lösung gefunden, weil die SAH in der Lage ist, das alles sozusagen seamless anzubieten. Wir haben die Angebote Präsenz, wir haben die Angebote in der Fernlehre. Wir haben aber auch das Angebot, es online zu machen. Und wer es noch eine Stufe, sage ich mal, vielleicht auch hier und da theoretisch haben will, kann das auch an unserer privaten Universität tun mit Promotionsabschluss und vieles mehr. Das heißt, wir können uns voll und ganz mit unserem Angebot auf den Studierenden der Zukunft einstellen. Nicht nur einstellen, sondern wir werden ihm das anbieten, dass er sich so das Studium zusammenstellen kann, wie er es möchte. Und zwar selbstbestimmt. Weil das Thema linear zu studieren, da machen wir ein großes Fragezeichen, ob das in den nächsten Jahren noch so klassisch gehen wird. Ich glaube, auch Corona hat uns gezeigt, welche Kraft auch in der Online-Lehre und der digitalen Lehre stecken kann. Aber da geht es nicht darum, den gleichen Stoff, den man in der Theorie hat oder in der Präsenz hat, einfach online zu spielen. Das wird nicht funktionieren, sondern auch da braucht man, sage ich mal, interessante Formate, um die, sage ich mal, die Studierenden in die Online-Lehre, sage ich mal, bei Laune zu halten oder eben den Inhalt zu transportieren. Aber da sehen wir die extrem große Chance, da auch Vorreiter zu sein, innovativ genug zu sein, um dieser neuen Generation mit neuen Angeboten begegnen zu können.
Sehr gut. Wenn wir jetzt mal so die Schritte noch mal so ein bisschen zusammenfassen, haben wir also diese Vorbereitungsphase, wo du gesagt hast, du hast dir erstmal ein eigenes Bild gemacht. Ja? Du hast dich also erstmal selbst gestärkt und sichergestellt, dass du für diesen Prozess vorbereitet bist. Du hast dich auch eingestellt auf das Thema, dass Widerstände kommen werden, weil ein großer Prozess bedeutet automatisch auch mit Widerständen zu arbeiten und Widerstände auch willkommen zu heißen, ja? Also auch einzuladen, weil es bewegt sich was. Dann ist ganz wichtig, dass man diesen Commitment, dass man dieses breite Commitment auf dieses Zielbild bekommt, auf den normativen Rahmen, dass man wirklich ein Commitment bekommt von oberster Stelle, beginnt bei den Vorständen, geht aber auch weiter zum Thema, alle Geschäftsführer, Führenden müssen dahinter stehen und sogar Unterschrift leisten im Sinne von, sie stehen mit dem eigenen Namen dahinter, die Werte und die Vision sozusagen ins Leben zu bringen und das in ihren Bereichen sozusagen vorzuleben. So. Und dann ist es wichtig, das Ganze zu visualisieren, es so ästhetisch und sinnhaft zu machen, also das Sinnhafte mit einer Begehrlichkeit zu kombinieren, sodass jeder Teil davon sein möchte. Und man sieht also auch, dass die SAH sich tatsächlich auf den Weg gemacht hat, und diese neue Marke eben auch auszufüllen und über alle Kanäle sozusagen diese Marke anzubieten. Ich habe auch verstanden, dass in dieser Phase total wichtig ist, den Dialog anzubieten, Formate zu schaffen, ob es die Markenakademie ist oder ob es die Markengespräche sind, die er angeboten hat. Aber was dann viel wichtiger wird, ist tatsächlich im Sinne der Marke, im Sinne der Markenwerte, im Sinne der Vision, Stück für Stück diese Transformation zu leben und sie zu verbinden mit der Innovation beziehungsweise mit anstehenden Themen, die wichtig sind für die Ausgestaltung und der Zukunftsfähigkeit der Organisation. Dazu gehören zum Beispiel, wie du geschildert hast, eben das Selbstverständnis der Pflege und der Ärzte als ein Beispiel und auf der anderen Seite eben auch das Thema, wie kann man Bildung neu denken, wie kann man Bildung so vordenken, dass man für die Studierenden von morgen der beste Partner ist. Was gehört dann noch dazu?
Also ein wichtiger Teil ist natürlich das Thema Führung. Wir haben auch da ja nicht Halt gemacht. Also wir haben ja, wie gesagt, wir haben erstmal Design gemacht, wir haben Marke im Raum gemacht, wir haben Arbeitgebermarke gemacht und wir haben gesagt, wenn das Ganze funktionieren soll, dann müssen wir auch unsere Führung danach ausrichten. Das heißt, wir haben anhand der Werte immer wieder gleiche vom normativen Rahmen den Absprung genommen und haben unsere Führungsprinzipien definiert und anhand der Führungsprinzipien unsere Führungskompetenzen definiert und haben dann einen Rahmen abgesteckt, was erwarten wir von einer Führungskraft bei der SRH? In welchem Rahmen kann, sollte er sich bewegen? Wenn er sich noch nicht in diesem Rahmen bewegt, zu sagen, okay, welche Entwicklung muss der oder diejenige nehmen? Das würden wir anbieten. Oder auch dann so konsequent zu sein und zu sagen, der oder die Person passt dann nicht mehr in unser Führungsbild. Aber meistens ist so, es ist zwar noch nicht oft vorgekommen, aber das die betroffene Person ist dann selber merkt, wenn ihr eigener Wertekanon jetzt nicht mit der Führung der SAH irgendwie einhergeht, dann glaube ich, macht es für beide Seiten wenig Sinn, weil wir sagen ja, Werte muss man vorleben, die muss man spüren und wenn jemand sich nicht mit den Werten identifizieren kann, dann wird es mit dem Vorleben schwierig werden. Aber das Thema Führung war nochmal ein richtiger Einschnitt sozusagen in das Unternehmen, weil man hat dann, also ich will nicht sagen, man hat den Unternehmen, den Mitarbeitern viel zugemutet, das würde ich nicht sagen, aber die hatten ja immer gedacht, okay, jetzt habe ich es aktiviert, jetzt habe ich das, jetzt ist es ja durch. Aber es ist ja noch lange nicht durch, dann kamen wir auch noch mit der Führung und da wird es ja nochmal spannend, weil wie wir Führung verstehen, ist auf ganz klarer Augenhöhe, es geht um Diversität, es geht um Vorleben, es geht um mitgestalten dürfen, auch da sind wir wieder bei der Medizin, heikles Thema, wer darf in der Medizin mitgestalten, aber auch bei den Studiengängen, wie kann ich Studienformate neu definieren und Ähnliches. Also bei uns ist das Thema Führung ein extrem wichtiges Thema, weil wir fest davon überzeugt sind, wir können und wollen mit der Führung den Unterschied machen.
Wenn du sagst Führung, was ist aus deiner Sicht sozusagen die Führungsrolle in so einem Transformationsprozess? Also was braucht es tatsächlich von den Führungskräften bei der SAH in diesem Transformationsprozess? Was ist so wichtig?
Also ein absolutes Commitment, definitiv auch hier wieder. Und ich bin der Meinung, dass die eigenen Werte mit den Führungswerten einhergehen müssen, weil sonst spürt der Gegenüber das. Man spürt es, ob es antrainiert ist, weil man es möchte oder ob man es lebt. Und dadurch wird man auch als Führungskraft, ich will nicht sagen gläserner, aber man, also weil auch die Mitarbeiter sind ja jetzt sensibilisiert auf die Werte. Die Führungskraft lässt sich ja jetzt plötzlich messen. Es gibt ja, wurden Werte definiert, wie man Führung messen kann, an was wir uns ausrichten. Und deswegen wird es für die Führungskraft einerseits leichter, weil auch das in die Mitarbeiterschaft einfach ist, zu sagen, das sind unsere Werte, daran richten wir uns aus. Aber für ihn selber wird er auch gemessen. Das ist also schon ein definitiv, auch für unsere Branchen muss man sagen, ein richtiger Quantensprung.
Wow. Gibt es denn ja auch bei euch jetzt schon, dass man sozusagen auch die Incentivierungsprogramme nach den Werten gestaltet? Oder wäre das ein nächster Schritt?
Also wir haben ja, meinst du jetzt bei den Führungsprogrammen?
Ja, also wenn man jetzt sagt, okay, ein Teil sozusagen des Gehaltes, ein Teil des ist ein Bonus vielleicht, und den Bonus gibt es eben nicht nur, wenn wirtschaftlich das Unternehmen funktioniert, sondern eigentlich, wenn die Werte gelebt werden. Also gibt es einen Teil, die bonifiziert werden auf Werte, frage ich so gerade raus.
Noch nicht, aber es ist vorgesehen.
Okay.
Ja, also es ist ganz klar, also es ist nicht mehr, sage ich mal, rein monetär, sondern wir haben gesagt, wir machen es in kleinen Stufen. Wir fangen erstmal an, dass wir es zwar mit reinnehmen, aber ohne Bewertung. Aber wir sind ja inzwischen so weit gegangen, dass auch die Geschäftsführer sich einem 360-Grad-Feedback schon unterzogen haben. Und das wird alles sozusagen in die Gesamtbewertung mit einfließen. Ja.
Ja, wow. Also das sind ja die wirklich großen Stellhebel. Ich glaube, wenn sich die Führung verändert, haben wir eben auch die Möglichkeit, dadurch auch die Zielkultur zu gestalten, die es braucht, um so einen großen Anspruch, nämlich die Leidenschaft fürs Leben ins Leben zu bringen und das tagtäglich zu leben, auch tatsächlich zu erfüllen. Was sind deine großen Learnings daraus oder vielleicht auch die Lowlights in diesem Prozess? Fangen wir mal mit den Lowlights an und dann mit den Learnings. Wie bist du gewachsen in diesem Prozess? Das wird meine Anschlussfrage sein, aber fangen wir nochmal an und schauen, was waren denn auch so die Momente, wo du gedacht hast, oh Gott, was habe ich da angefangen? Und gibt es die überhaupt oder waren die gar nicht so lange da?
Natürlich gab es die. Die gab es. Die gab es auch oft. Aber die gab es nur kurz. Für mich war einfach wichtig, dieses große Bild vor Augen zu haben. Ich habe immer gedacht, also wenn ich jetzt aufgebe, war der Weg umsonst. Ich enttäusche Menschen. Also man darf ja nicht vergessen, es haben sich ganz viele Menschen mit mir auf den Weg gemacht. Und nur weil ich jetzt vielleicht einknicken würde, werden ja auch die Menschen enttäuschen. Das wäre das Letzte, was ich wollte, sondern ich habe es ja auch für die große Vision gemacht, weil ich gesagt habe, ich erkenne die riesige Chance, die die SAH dadurch hat. Also war sozusagen dieses Einknicken oder im stillen Kämmerlein, wo man sagt, warum habe ich mir das angetan, immer nur kurz. Weil spätestens beim nächsten Workshop, wenn so viel Positives zurückkommt, also ich komme jetzt nochmal kurz zurück hier bei den Ärzten, Sachen, die undenkbar erschienen, plötzlich wahr werden, dann ist es, dann überschattet das alles. Dann hat man das relativ schnell vergessen, weil so viel zurückkommt. Oder dass Leute hier anrufen bei mir und sagen, sie haben mir meine SAH zurückgegeben. Und das sind so schöne Sachen, wo ich sage, das würde ich sagen, es überschattet es. Aber deswegen waren diese Einknickmomente nur kurz. Sie waren da, aber nur kurz.
Was sind deine großen, ich sag mal, Lernelemente? Bist du persönlich gewachsen bei dem Prozess und was nimmst du weg mit aus diesem Prozess in deine Zukunft?
Also ganz klar bin ich an diesem Projekt gewachsen. Es wäre traurig, wenn es anders wäre. Also als erstes bin ich viel, viel geduldiger geworden, weil man braucht für so einen Prozess einen langen Atem. Es ist auch so, dass, wie gesagt, das Thema Widerstand war für mich definitiv ein Thema, dem ich am Anfang nicht so gut umgehen konnte, weil ich gedacht habe, ist doch ganz klar, dass man das braucht. Also für mich war es klar. Das heißt aber nicht, dass es für alle anderen auch klar war. Das Schöne ist, wenn man sich der Sache öffnet, kommt so viel Tolles, Menschliches zurück. Und dass es wirklich lohnt, auch eine extra Schleife zu gehen. Natürlich sagt man nach dem 90. Workshop, der 91., der muss es jetzt nicht mehr sein. Und man kommt dann zurück und hat so tolle Momente. Manche Menschen, wo die Tränen fließen, weil sie so emotional berührt waren oder weil sie für sich gemerkt haben, welchen Mehrwert es hat. Und das ist das, was es sich wirklich lohnt, diese Transformation durchzuziehen, daran zu glauben, auch wenn es den einen oder anderen Widerstand gibt. Aber dass das große Ziel, das man vor Augen hat, sich lohnt, wirklich da dran zu bleiben. Aber es ist auch wichtig, dieses Ziel zu haben, diesen Glauben. Also wenn man selber, glaube ich, nicht dieses Ziel hat oder davon von der Kraft überzeugt ist, dann wird es schwer.
Vielleicht nochmal so aus deiner Sicht, wenn man jetzt so einen Weg macht, also so einen großen Weg macht für so ein Unternehmen und sagt, ich mache mich da auf den Weg, einfach mal Hand aufs Herz, lohnt sich das? Lohnt sich so einen Weg zu machen? Und wo wäre die SAH heute, wenn sie es nicht gemacht hätte?
Der Weg lohnt sich immer. Und ich sag mal so, ich möchte gar nicht daran denken, wo die SAH wäre, wenn wir es nicht gemacht hätten.
Okay.
Weil man darf nicht vergessen, wir haben es voll in der Pandemie gemacht. Ohne die Werte wäre die SAH nicht so durch die Pandemie gekommen. Also diese extreme Solidarität, die wir gespürt haben, wäre so nicht denkbar gewesen. Das Zusammenschweißen von Bildung, Gesundheit. Also man muss ja bedenken, dass die Bildungsbranche zu Beginn in ihrer Säule gelebt hat, die Gesundheit in ihrer Säule gelebt hat und jeder hat gedacht, der andere Bereich interessiert mich ja gar nicht, weil ich habe eigentlich mit dem anderen Bereich gar nichts zu tun. Und während des Prozesses sind sozusagen die Hürden so langsam geschmolzen und immer niedriger geworden. Man hat sich angenähert, man hat die ersten gemeinsamen Projekte gemacht, man hat jetzt verstanden, warum Bildung, Gesundheit so sinnhaft ist, es gemeinsam zu tun. Und von daher, glaube ich, möchte ich gar nicht daran denken, wenn wir es nicht getan hätten, was dann wäre.
Na, schön. Ja, wunderschön. Hast du noch eine ergänzende Impuls zum Thema Transformation, worüber wir bisher noch nicht gesprochen haben?
Vielleicht trotzdem noch mal das Thema, welche Rolle spielt das Thema Marke in der Unternehmenssteuerung und wo ist es am besten angesiedelt?
Wunderbar.
Das ist noch ein Thema, das ich spüre, wenn wir in die Prozesse reingehen, auch wenn wir in die Unternehmensstrategie gehen, wir ja sehr tief in die Unternehmen rein. Und dann merkt man, dass es doch noch Befindlichkeiten gibt, dass sich das Marketing, sind wir wieder beim Marketing, doch so einmischt in diese Unternehmen.
Also die Marke mischt sich ein.
Ja, in deren Denken ist es aber ja das Marketing. Das Marketing mischt sich ein. Und es ist noch nicht ganz richtig verstanden, dass Markenführung auch Unternehmenssteuerung ist. Weil wir haben ja gesagt, die Markenwerte haben die Unternehmenswerte sozusagen abgelöst. Alles orientiert sich am normativen Rahmen, Vision, Mission, Werte, jeder Entscheidungsprozess, jede Akquise. Also ist es ganz klar Unternehmenssteuerung. Und das, glaube ich, also wenn ich das beobachte, ist in vielen Unternehmen, glaube ich, noch nicht so verankert und auch nicht in den Köpfen so vorstellbar. Da würde mich interessieren, welche Erfahrungen du gemacht hast oder was du vielleicht empfehlen könntest, wie man da mehr Bewusstsein schaffen könnte.
Ich glaube, du hast es gerade gesagt, also am Schluss ist die Frage, welche Struktur führt diese Organisation, ja? Und wenn man die Dinge eigentlich mal so durchdekliniert, dann ist halt die Strukturseite einfach auch eine Voraussetzung, um eine Organisation dauerhaft zu leiten. Und wenn Marke eben weiterhin im Marketing verankert ist und nicht absolute Chefsache ist, und wenn man nicht versteht, dass um Marke zu sein, muss man Marke herstellen. Und um Marken herstellen zu können, braucht man die entsprechende Kultur. Und man muss sozusagen die Marke zur Entscheidungsgrundlage von allen wertschöpfenden Prozessen machen. Also wenn man das nicht versteht, dann spielt man Marke immer eher nur so an Stellen, wo sie halt gebraucht wird, um neue Mitarbeiter zu finden oder eine große Marke zu spielen oder Synergien zu heben oder die Kunden besser abzuholen oder den Kunden eine Orientierung zu geben. Aber wirklich zur Wertschöpfung hat man sie dann noch nicht genutzt. Insofern, meine Erfahrung ist genau das, wo dieses Denken nicht da ist, muss man erstmal sensibilisieren und klar machen, welches Potenzial Marke eigentlich hat. Und darum sprechen wir ja nicht vom normativen Rahmen alleine, sondern wir sprechen ja immer davon, vom normativen Rahmen der Unternehmensstrategie, dass es den als ersten braucht. Und wir sagen an der Stelle tatsächlich normativ für Unternehmensstrategie, weil es eigentlich die oberste Form ist, die es zu entscheiden gilt. Also wenn man die oberste Stoßrichtung vorgibt, das heißt, es gibt Dinge, die sind bei uns unumstößlich, ja, und das sind unsere Werte. So, ich glaube, wenn man Werte sozusagen nur ab und zu mal einlädt, Teil davon zu sein, dann muss man sich nicht wundern, wenn Dinge rauskommen, die eben nicht den Werten entsprechen. Und das heißt, bei dir habe ich so eine Mitstreiterin gefunden, die das so verstanden hat und die das so inhaliert hat, dass für uns ist es heutzutage total selbstverständlich. Wir können auf so einer wunderbaren Ebene miteinander mittlerweile spielen und denken und das Unternehmen von morgen denken, dem SRH von morgen denken, weil für uns ist es total selbstverständlich, so das in jeden Prozessen, in jedem strategischen Prozess eben auch zu involvieren. Aber in vielen Konzernen und Mittelständlern, wo wir unterwegs sind, da beginnt es ja noch viel weiter von. Da geht es erstmal darum und sagt, also wir haben auf der einen Seite Unternehmenswerte und auf der anderen Seite haben wir Markenwerte. Und wenn ich dann frage, ja, was hat das miteinander zu tun? Ja, gar nichts. Das eine ist die Organisation und das andere ist die Marke. Und wenn ich dann die Frage stelle, ja, und wer soll denn diese Marke dann beleben? Wer soll sozusagen das Ganze auch hervorbringen? Wer soll denn das Versprechen einlösen? Dann kommen die großen Fragezeichen. Insofern, ja, da gibt es noch in der Tat viel zu tun. Aber es findet auch gerade, Simon, ein Umdenken statt, weil viele Konzepte funktionieren eben nicht mehr. Und vieles, was fragmentiert bearbeitet wird, gibt keine Antwort aufs Ganze. Und gerade dieses Suchen nach, was ist wirksam, was ist von Dauer, sucht eben nach Orientierungsrahmen, die eben im Normativen geklärt werden. Und wenn man diesen normativen Rahmen und diesen normativen Rahmen der Unternehmensstrategie in Anwendung bringt und eigentlich die Übersetzung schafft auf die unterschiedlichen Anwendungsgebiete, dann kann man eine ganzheitliche Transformation wunderbar gestalten, wenn man auf der anderen Seite Menschen hat, die das Gleiche glauben und voll und ganz letzten Endes sich dafür auch einsetzen, sowas im Unternehmen zu etablieren und durchzusetzen. Insofern ist es immer ein Zusammenspiel und natürlich auch eine andere Ebene, auf die man schauen muss, um solche Dinge irgendwie hervorzubringen.
Okay.
Aber ich möchte mich jetzt erstmal bei dir bedanken für dieses wunderbare Gespräch. Mit manchen, sage ich mal, Kunden wird man ja Partner und ist irgendwie dann auch auf eine Art befreundet. Und irgendwie ist es so schön, also ich durfte ja auch ganz viel auf diesem Weg nochmal lernen. Also ich kannte natürlich vieles davon schon, aber jeder Weg ist trotzdem ein eigener. So, und das hat ganz viel mit dem Gegenüber zu tun, es hat ganz viel damit zu tun, sozusagen, welche Kultur wir auch vorfinden, wie die Offenheit ist in dieser Organisation. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für diese wunderbare, wundervolle, sinnhafte, vertrauensvolle Zusammenarbeit, Simon, bei dir und natürlich auch bei der ganzen SH, aber ganz besonders bei dir. Danke dir.
Ja, vielen, vielen Dank auch für die tolle Begleitung. Ich glaube, ohne diese Begleitung wäre der Weg wahrscheinlich nicht so gelaufen, weil man braucht auch immer wieder sozusagen jemanden, der einem die Hand nimmt, der ein bisschen, sage ich mal, den Weg vorleuchtet. Und das war immer, immer schön, ist nach wie vor schön, weil wir sind ja noch nicht am Ende.
Damit sind wir am Ende dieses inspirierenden Gesprächs angekommen. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und mit uns gemeinsam auf diesen intensiven Weg der Transformation geblickt habt. Für mich hat sich gezeigt, dass Transformationsprozesse durch eine tiefe Überzeugung und eine klare Vision angetrieben werden. Transformationen gelingen nur, wenn sie auf allen Ebenen gelebt und die beteiligten Menschen emotional mit auf die Reise der Entwicklung genommen werden. Diese Reise benötigt Mut und Ausdauer, gerade dann, wenn sich eine Herausforderung in den Weg stellt. Ich hoffe, dass euch diese Folge inspiriert hat und ihr den Mut findet, auch in eurem Umfeld notwendige Veränderungen anzustoßen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.